auf diese Weise in der Erscheinungsweise der unvermischten Tugend verankert, erlangt der Mensch, beseelt durch den hingebungsvollen Dienst für den Herrn, Freiheit von der Verbindung mit der Materie und entwickelt positives, wissenschaftliches Wissen über die Persönlichkeit Gottes. Erläuterung. In der Bhagavad Gita 7.3 wird gesagt, dass unter vielen Tausenden von gewöhnlichen Menschen ein vom Glück, also ich wollte nochmal, das Telefon so musikalisch uns unterbrochen hat. In der Bhagavad Gita wird gesagt, dass unter vielen Tausenden von gewöhnlichen Menschen ein vom Glück begünstigter Mensch nach der Vollkommenheit des Lebens strebt. Die meisten Menschen werden von den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit geleitet. Und daher befinden sie sich immer unter dem Einfluss von Lust, Begierde, Verlangen, Unwissenheit und Schlaflust. Unter vielen solchen menschenähnlichen Tieren, sehr schlimmes Wort, gibt es vielleicht einen, der die Verantwortung des menschlichen Lebens erkennt und daher versucht, das Leben zur Vollkommenheit zu bringen, indem er die vorgeschriebenen Pflichten erfüllt. Und von vielen Tausenden solcher Personen, die auf diese Weise das menschliche Leben zum Erfolg geführt haben, besitzt einer vielleicht wissenschaftliches Wissen über die Persönlichkeit Gottes Sri Krishna. In derselben Bhagavad Gita wird auch gesagt, dass wissenschaftliches Wissen über Sri Krishna nur durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes Bhakti Yoga erlangt werden kann. Das Gleiche wird hier mit den oben stehenden Worten bestätigt. Kein gewöhnlicher Mensch, nicht einmal einer, der das menschliche Leben zum Erfolg geführt hat, kann die Persönlichkeit Gottes wissenschaftlich und vollkommen kennen. Die Vollkommenheit des menschlichen Lebens wird erreicht, wenn man versteht, dass man keine Schöpfung der Materie, sondern in Wirklichkeit ein spirituelles Wesen ist. Das ist ein schöner Marktsatz, den möchte ich gerne noch einmal zum Besseren merken, vorlesen. Die Vollkommenheit des menschlichen Lebens wird erreicht, wenn man versteht, dass man keine Schöpfung der Materie, sondern in Wirklichkeit ein spirituelles Wesen ist. Und sobald jemand versteht, dass er nichts mit Materie zu tun hat, lässt er von seinen materiellen Wünschen ab und wird augenblicklich als spirituelles Wesen belebt. Dieser Erfolg ist nur möglich, wenn man über den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit steht. Oder mit anderen Worten, wenn man aufgrund seiner Eigenschaften tatsächlich ein Brahmana ist. Ein Brahmana ist das Sinnbild der Erscheinungsweise. Ein Brahmana ist das Sinnbild der Sattva-Guna, der Erscheinungsweise der Tugend. Andere, die sich nicht in der Erscheinungsweise der Tugend befinden, sind entweder Kshatriyas, Vaishyas, Shudras oder niedriger noch als Shudras. Der Brahmana steht daher wegen seiner guten Eigenschaften auf der höchsten Stufe des menschlichen Lebens. Man kann daher kein Gottgeweihter sein, wenn man sich nicht zumindest als Brahmana qualifiziert. Ein Gottgeweihter ist durch sein Verhalten schon ein Brahmana. Aber das ist nicht alles. Wie bereits zuvor gesagt, muss ein solcher Brahmana ein wirklicher Vaishnava werden, um tatsächlich auf die transzendentale Stufe zu kommen. Ein reiner Vaishnava hingegen ist eine befreite Seele und ist sogar zur Position des Brahmana transzendental. Auf der materiellen Stufe ist selbst ein Brahmana eine bedingte Seele, denn obwohl er auf der brahmanischen Stufe die Auffassung vom Brahman, das heißt von der Transzendenz verwirklicht hat, besitzt er kein wissenschaftliches Wissen über den höchsten Herrn. Man muss sich über die brahmanische Stufe erheben und die Vasudeva-Ebene erreichen, um die Persönlichkeit Gottes Sri Krishna zu verstehen. Die Wissenschaft von der Persönlichkeit Gottes, die das Thema des Studiums der fortgeschrittenen Schüler der spirituellen Die Wissenschaft von der Persönlichkeit Gottes ist das Thema des Studiums der fortgeschrittenen Schüler der spirituellen Nachfolge. Törichte Menschen oder vielmehr Menschen mit geringem Wissensumfang können den höchsten Herrn nicht verstehen und so interpretieren sie Krishna nach ihren jeweiligen Launen. Es gibt jedoch eine Tatsache, dass man selbst, es ist jedoch eine Tatsache, dass man selbst auf der Stufe eines Brahmana die Wissenschaft von der Persönlichkeit Gottes nicht verstehen kann, wenn man nicht von der Verunreinigung durch die materiellen Erscheinungsweisen befreit ist. Wenn ein befähigter Brahmana ein wirklicher Vaishnava wird, kann er im beseelten Zustand der Befreiung erkennen, was der höchste Herr tatsächlich ist. Das endet diese Erläuterung. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyadi Satadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Lass uns doch einmal eine Zusammenfassung der Themen hören, die wir bisher durchgesprochen haben, zumal wir auch die Tante von Vrishabhanunandini heute als Gast haben, die ich hiermit herzlich begrüßen möchte. Die Frage ist ja, wie kann man diese erhabene Stufe der Gottesverwirklichung erlangen, von der man nicht mehr wieder herunter auf andere oder niedere Stufen kommt. Diese Stufe, die es einem erlaubt, über den Wechselwinden des Schicksals erhaben zu sein, die es einem erlaubt, in ungetrübter spiritueller Glückseligkeit verankert zu werden. Und im Bhagavatam wird ein sehr praktischer Vorgang aufgezeigt. Es wird zunächst einmal das Thema gemacht. Um die Stufe der Selbstverwirklichung zu erreichen, ist es zunächst einmal wichtig, sich zu verabschieden von der Nicht-Selbstverwirklichung, von einer Illusion über sich selber. Man muss deswegen das falsche Ego auflösen, was ein dazu zwingt, sich mit etwas zu identifizieren, was man nicht ist. Falsches Ego bedeutet die falsche Identifizierung mit dem physischen Körper als dem ewigen Selbst. Diese Auflösung des falschen Egos besteht dadurch, dass man über die, sagen wir mal, spirituelle Identität von uns immer wieder hört und über die Persönlichkeit Gottes hört. Ich habe darüber einmal nachgedacht, als ich in der Notfallstation eines Krankenhauses lag, Intensivstation sagt man auch, und neben mir jemand war, der unter völliger Amnesie litt. Das war jemand, der durch einen Unfall seine Erinnerung verloren hatte. Und die Das Personal des Hospitals hat sich also in rührender Weise darum gekümmert, diesen Menschen zu seiner, sagen wir mal, wahren Identität wieder zurückzuführen. Ich sage jetzt mal so, nicht der. Der hatte durch diesen Unfall, er war nicht verrückt, aber er konnte sich nicht mehr erinnern, dass er Hans Meyer war, Schlosser aus Waldkirch. Entschuldige, weil ich mich erinnern kann, war er ein Schlosser. Und die Leute kamen jetzt also zu ihm und sagten, du bist Hans Meyer, und Schlosser, und brachten ihm also Schweißgeräte in die Hand, dass er sich auf diese Weise erinnern konnte, dass er ein Schloss hinge zu ihm aus dem Bereich, seinem Lebensbereich, den er vergessen hatte. Nicht so, und so wurde er dann langsam hervorgeholt aus diesem, sagen wir mal, aus diesem, dieser Umnachtung des Vergessens, und wurde wieder, wurde dann wieder ein Schlosser, und bis er schließlich erlebte, dass er an einem Tag sagte, aha, ich weiß, ich bin Hans Schlosser, danke, also Hans Meyer, der Schlosser von Waldkirch. Hier kann ich mich noch deutlich daran erinnern. So können wir auch unser Gottesvergessen lösen. Wir müssen einfach mehr und mehr über Krishna hören, bis wir irgendwann sagen, aha, ich bin eine ewige spirituelle Seele. Krishna Nandini, du guckst so erschreckt. Das ist doch ein schöner Vorgang, das ist ein Grund zum Freuen. Aha, ich bin nicht eine, wie soll ich mich ausdrücken, das, für das ich mich so lange gehalten habe. Und dann, das ist der Vorgang, den das Bhagavatam gibt. Man soll also mehr und mehr über Krishna hören. Nur die meisten Menschen sind leider nicht auf der Wellenlinie. Sie können das nicht hören. Nicht wie, ich kann mich daran erinnern, ich hatte ein Interview gegeben, gestern oder vorgestern, zu einem Journalisten, der sich also wirklich bemüht hatte, das mitzuschreiben. Nicht? Und dann, aber in dem Zeitungsartikel kam es ganz anders raus. Der hatte das einfach nicht wie man in Norddeutsch sagt, er hatte es nicht also durcheinander gekriegt. Der Gott, den die Leute mit sich führen, heißt Vaishnava. Das ist nicht ganz richtig. Nicht? So der hat einfach nicht richtig zugehört. Für den war das zu spirituell. Der konnte das nicht so richtig reinkriegen. Er hat sich aber echt bemüht. Wir sollten ihn nicht beurteilen oder verurteilen. Hat sein Bestes gegeben, aber es war einfach nicht gut genug. Nicht so, sind auch viele Menschen auf der, die sich sagen, wir mal bemühen, mit dem spirituellen Thema irgendwie klarzukommen, noch nicht genügend qualifiziert, um das richtig zu verstehen. Was sollen diese Menschen da tun? Weißt du mal, wirklich? Diese Menschen sollten Devotees dienen, Radha Devi. Nicht? Durch den Dienst zu Devotees wird der Geschmack einfach in einem entstehen, dass man wirklich sich mit Geschmack, mit Krishna-Bewusstsein beschäftigen kann. Viele Leute, die sich zum Krishna-Bewusstsein angezogen fühlen, die haben am Anfang unglaublich viel Schwierigkeit mit der Philosophie. Und dann noch diese Sanskrit-Namen, Sanskrit-Worte. Ihr merkt es vielleicht, wenn ihr die Bücher verteilt und die Leute schlagen dann die Bücher kurz auf, und um sich ein bisschen zu orientieren in ihrer zukünftigen Lektüre, nicht, um zu entscheiden. Und dann lesen sie solche Dinge wie die Virat Rupa. Virat Rupa kennen sie natürlich nicht, was das ist, woher auch. Und dann fühlen sie sich schon sofort entmutigt. Und dann brauchen sie nur noch ein zweites Mal irgendwas anderes zu lesen, was sie nicht lesen wird. Dann blättern sie vielleicht um. Der weise Veda, wie heißt, wer ist denn das schon wieder? Buddha, kann ich ja noch gerade mich erinnern, aus der Schule, da waren wir so ein Buddha. Nicht, aber Veda, wie heißt. Also das kann ich nicht verstehen, diese Bücher. Sagen sie. Manche Bücher sagen uns einfach, manche Leute sagen uns, die Bücher lesen, es tut mir leid, die sind in Chinesisch oder einer anderen Fremdsprache geschrieben. Und wir mögen das dann nicht verstehen und sagen, nein, es ist doch ganz, also ich kann das verstehen, es ist nicht schön. Ein bisschen einlesen und dann geht es schon. Nicht? Aber nun diese Leute, die, sagen wir mal, entweder nicht das Intellektuelle oder das Sprachliche verstehen mit sich bringen, die sollten anfangen, die Votis zu dienen. Und dann kommt plötzlich, sagen wir mal, die Neigung auf, sich damit zu befassen und das zu verstehen. Man wird fast ermächtigt, das zu verstehen. Gut, dann hört man also weiter über Krishna-bewusste Themen und dann an einem ganz bestimmten Punkt setzt ein spirituelles Wunder ein. Dieses spirituelle Wunder ist, dass Krishna, der im Herzen gegenwärtig ist, ein persönliches Interesse daran nimmt, den Devoti zu erleuchten. Er, der als Überseele gegenwärtig ist und uns begleitet auf unsere Reise von Leben zu Leben. Krishna merkt, hier will jemand über mich hören, hier will jemand Krishna bewusst werden. Und solch ein Devoti verhilft dann Krishna dazu, indem er ihm diese, sagen wir mal, materiellen Wünsche und Begierden wegnimmt, die ihn mit dem spirituellen Leben verbinden. Nicht bei mir war es zum Beispiel so. Als ich hörte, dass man als Hare Krishna Mönch also in der Regel nicht ins Kino geht, war es für mich, also da ist ein Licht ausgelöscht für mich. Ich war ein begeisterter Kinogänger. Also in allen Hamburger Kinos kannte man mich schon als ein wirklich ein treuer Kinogänger. Und dann, ich dachte, so Filme, persönlich hatte ich so gedacht, Filme sind, da wird das Dasein, was man führt, erweitert und bereichert. Man sieht einen tollen Film, man geht hinein in die Filmwelt, man spaziert neben dem Held durch die Filmlandschaft und erlebt genau das, was auf der Leinwand zu sehen ist. Es war ein unverzichtbarer Teil meines irdischen Daseins, ins Kino zu gehen. Manchmal ging ich an manchen Tagen, am Samstag ging ich an um 14 Uhr und kam dann raus irgendwann um 1 Uhr morgens, wenn es bei den avantgardistischen Kinos, ne? Völlig bewegt und aber als ich über Krishna hörte, merkte ich plötzlich, dass mit diesen wunderbaren Beschreibungen über die höchste Persönlichkeit Gottes, ich ein inneres Wahrnehmen, eine innere Schau sozusagen anstellte, die noch besser war als Kino. Ich betrachtete die Zeit in den Kinos als eine müßige Zeitverschwendung. Und konnte also, was da geschehen war, ist, dass Krishna in meinem Herzen die starken materiellen Wünsche nach Kino auflöste und ich keinerlei solche Verlangen mehr in mir pflegte. Manche von euch, die noch gerne ins Kino gehen, schauen mich gerade schockiert an. Nicht, das wird bei mir niemals einsetzen. Unterschätze Krishna nicht. Das kann durchaus möglich sein, dass man die starken, verhafteten Wünsche nicht nur nach Kiel, sondern nach allen Dingen, ich will mal den stärksten sagen, Sex, die heilige Kuh des Materialismus, auch das aufgibt. Es erscheint einem aus der Sicht als müßige Zeitvergeudung. Es ist nicht wichtig. Selbst, ich weiß, dass wir hier haben wir einen liebenswürdigen Bhakta. Ich weiß, dass dieser Bhakta sehr anhaftet an sein Motorrad. Und ich fragte ihn gestern so ein bisschen, als ich ihn so mit leidvoller Miene durch die Gegend gehen, schleichen sah, nicht? Weil als Motorradfahrer ist man ja ganz andere Geschwindigkeiten gewöhnt, nicht? Als zu Fuß durch die Natur zu wandern. Ich fragte diesen Devoti, wo ist denn dein Motorrad? Er sah sich auf frischer Tat ertappt, nicht? Er sagte zu mir mit einem etwas traurigen Lächeln, in meinem Geist.
Nicht, ich bin, mein Motorrad ist gerade in meinem Geist. Und fährt da rum. In meinem Geist ist mein Motorrad. Yes, aber selbst die Anhaftung an Motorräder, was das wert, wenn Krishna im Herzen als der wohlmeinende Freund die materiellen Wünsche aufhebt, aufgelöst werden. So, man hört jetzt also über Krishna, dient den Devotees und plötzlich erscheint eine Art Aufzug in unserem Leben. Wir treten ein in diesen Vorgang als jemand, der vielleicht noch auf einer unteren Ebene ist. Aber durch den Vorgang werden wir wie durch einen Aufzug auf die spirituelle Ebene erhoben. Und darüber spricht der heutige Vers. Auf diese Weise, die eben charakterisiert wurde, in der Erscheinungsweise der unvermischten Tugend verankert. Nicht? Man ist nicht mehr in Unwissenheit, wo man von Lust und materiellen Wünschen geplagt wird. Man ist auch nicht mehr in Leidenschaft, wo man ungeduldig und unruhig dahin brutzelt sozusagen. Nicht? Sondern man ist in die Erscheinungsweise der unvermischten Tugend erhoben worden und erlangt so unter der Inspiration, die man durch den hingebungsvollen Dienst für den Herrn empfängt, Freiheit von der Verbindung mit Materie, Mukti, und entwickelt positives wissenschaftliches Wissen über die Persönlichkeit Gottes. Nun, spirituelles Leben ist niemals ein Pfad, wo man sich und anderen etwas vormachen kann. Du kannst selber sehen, für dich, ob du im spirituellen Leben fortgeschritten bist, und du kannst, und andere können auch sehen, ob du im spirituellen Leben fortgeschritten bist. Und man kann das richtig messen. Woran man es misst, seinen eigenen spirituellen Fortschritt, ist, inwieweit schon die Auswirkungen, sagen wir mal, auf die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit von einem gegangen sind. Nicht diese Rastlosigkeit und materielle Wünsche. Es wird sogar empfohlen, dass man regelmäßig in sein Herz hineinschaut, um dort eine kleine Art von, wie soll ich mich ausdrücken, Inventur zu machen, um wirklich herauszufinden, ob diese Fremdeinflüsse von einem gegangen sind. Nun, um, sagen wir mal, im spirituellen Leben Fortschritte zu machen, muss man eine kleine Kunst lernen. Man muss es lernen, sich auf die richtigen Dinge zu konzentrieren. Wenn wir in der Welt sind, werden wir immer wieder abgelenkt werden von weltlichen Dingen. Wenn wir es aber lernen, schon in der Welt, uns auf die richtigen Dinge zu konzentrieren, so werden wir immer wieder erfahren können, wie wir von den wie wir in diesen Aufzug des spirituellen Lebens hineintreten, der uns auf eine spirituelle Ebene erhebt, von der aus wir den Überblick haben über unser Leben. Wenn ich euch einen Tipp geben darf in dem heutigen Text, der mit dem heutigen Text verbunden ist, ist es dieser: Lernt es, die Gymnastik des Augenblickes zu praktizieren. Wir haben hier Kamalakanta, einen Turnlehrer, der, es gibt so Reckaufschwung. Heißt es Reckaufschwung? Wie ist dein Ausdruck? Ich denke, dem, wo man so steht und dann mit dem rechten Bein hin und her fällt Aufschwung. Ja. Kennt ihr das? Steht man an der Reckstange und schwingt dann mit dem rechten Bein so hoch, wie man kommt. Zack, zack, ganz, zack. Und dann Augen zu und Juhe schreien. Und dann muss man sich da irgendwo hinwerfen, in die Luft werfen, und dann irgendwie mystisch so. Also das war mir, habe ich einmal im Leben geschafft, muss ich, sonst nie wieder. Nicht? Weil ich nicht genau die Technik rausfand. Nicht? Und dann dreht einen das Bein, dreht einen irgendwie hoch, und dann steht man, ist man plötzlich auf der Stange. Kennst du das, Radio? Schaffst du das? Ja? Oh. Du bist mir weit über. Also man muss schwingen, es kommt auf den Schwung anscheinend drauf an und dann juhu, hey, muss man schreien und dann geht es automatisch. So gibt es auch einen Gymnast, einen Aufschwung, sagen wir mal einen Augenblicksaufschwung könnten wir ihn nennen. Nicht Feldaufschwung, sondern einen Augenblicksaufschwung. Was man lernt in dieser Kunst ist, sich richtig zu fixieren. Wenn wir uns auf spirituelle Vorgänge, die wir in der Welt, die in der Welt sind, konzentrieren, werden wir durch die Kraft und durch den Schwung dieser spirituellen Vorgänge erhoben. Der Feldaufschwung des Augenblickes. Und das kann man nur, indem man es immer wieder lernt, sich auf das Transzendental-Thema zu konzentrieren. Während der Hurrikan des Lebens um euch herum tobt und euch mit angenehmen und unangenehmen Dingen in Kontakt bringt, müsst ihr immer wieder lernen, euch auf Krishna und euch auf das Hören über Krishna zu konzentrieren und werdet erleben, wie ihr dann aus dem Hurrikan des Lebens oder der Veränderung heraus einen Feldaufschwung macht. Ein gutes Beispiel hierfür ist Arjuna. Arjuna lernte bei seinem Meister Duryodhana, Dronacharya natürlich, Dronacharya, das Bogenschießen. Nun, Dronacharya hatte zwei Meisterschüler. Der eine hieß Duryodhana und der zweite war Arjuna. Und aus irgendeinem Grunde bevorzugte er den anderen mehr. Und er wollte nicht, dass Arjuna der beste Schütze der Welt werden würde, sondern ein anderer Schüler. So sagte er den Leuten, die in dem Ausbildungscamp waren, wo sie das Schießen lernten, tut mir einen Gefallen, gibt Arjuna niemals in der Dunkelheit etwas zu essen. Wenn Arjuna in der Dunkelheit ist, wird er dann mein Meisterschüler werden und nicht der andere. So, Christian guckt jetzt schon, was, wieso denn das, was hat das? Well, der Koch vermied es also, ich muss euch sagen, dieses Schießen damals war unglaublich machtvoll. Die konnten durch Berge hindurch schießen, die hatten solche Bogen und solche Kräfte. Die konnten Naturgewalten entfesseln, indem sie die mystische Kraft der Mantren in die Pfeilen hineinbrachten. Es war eine sehr intensive Ausbildung, das alles zu lernen. So, der Koch gab Arjuna niemals etwas in der Dunkelheit. Wenn Arjuna spät rückkehrte, sagte er, es ist nichts mehr da. Weil er sich an das hielt, was Dronacharya sagte. Nur eines Tages aß Arjuna etwas. Es war schon dunkel, aber das Licht brennte in seinem Zelt. Er aß und aß und kam plötzlich ein Sturm. Der Sturm wurde so machtvoll, dass er das Licht ausblies. Arjuna war in der Dunkelheit. Er war noch nie in dieser Situation, dass er in der Dunkelheit war, noch hungrig, aber mittendrin. So tappte er ein bisschen vor sich hin, es war zappenduster, wie man sagt. Fühlte mit seiner Hand das Plate und aß weiter. Und beendete seinen ganzen Teller. Ich glaube, es geht euch auf alle Yatra auch so, wenn die Lichter ausgehen, dann ist man ungestört weiter. Kein Problem. Nicht? So, als er zu Ende gegessen hatte, saß er noch einen Augenblick da und auf einmal wurde er von einem Aha-Erlebnis heimgesucht. Er dachte, wenn ich in der Dunkelheit essen kann, dann kann ich auch in der Dunkelheit schießen. Er stand auf, wusch sich die Hände, holte seinen Bogen und ging nach draußen und schoss. Die ganze Nacht hindurch lernte er weiter zu schießen. Er lernte auf diese Weise das unerhörte Kunststück, dass man nachts Sound schießt. Wisst ihr, wie das geht? Man wird ganz sensibel. Alle Sinne werden zu Ohren fast und man hört. Da hört man, aha, da im Bach ist ein Stein. An dem Stein ist ein Hindernis für das Wasser. Hm? Könnt ihr es hören? Das ist ein Stein und Wasser, der ein Hindernis ist für das Wasser. Wenn ich jetzt den Stein schießen will, werde ich mich nach meinem Ohr richten. Und einfach blind verschießen. Spleng! Der Stein springt auf und fällt uns aufs Zelt. Nicht so gut können die schießen. Das ist nicht so ein bisschen ein Flitzebogen schießen. Das sind wirklich, die sind sehr, sehr intensiv. Ich kann also auch nachts über schießen lernen. Und so lernte er und war bald allen anderen Schützen über und wurde auf diese Art und Weise der Meisterschüler von Dronacharya. Es wurde dann später diese Schutz, gab denn einen, als die Lehre zu Ende war, gab es einen Test. Die ganzen Schützenschüler wurden vor Dronacharya versammelt zum Test. Dronacharya hatte in einem Baum einen Vogel platziert, ganz hoch oben am Gipfel. Den sah man so ein bisschen durchschimmern durch das Laub. Und er sagte zu seinen Schülern, schießt das Auge dieses Pappvogels. Und zuerst einmal rief er den zweiten, der fast der Meisterschütze wurde, den Duryodhana. Gut, komm und zeige dein Können. Lege den Bogen, lege den Pfeil an, und dann legt den Pfeil an, zog ganz weit nach hinten. Und sagt, aber bevor du schießt, sagte Dronacharya, was siehst du? Ja, sagte Duryodhana. Ich sehe einen Baum, ich sehe einen Vogel und ich sehe euch hier und die Landschaft, edler Meister. Ach, sagte Dronacharya, du bist überhaupt nicht qualifiziert zu schießen. Tritt ab, abtreten. sagte er zu Yudhishthira. Yudhishthira, sag, was siehst du? Ich sehe. der Arm zitterte schon so. Na, das Spiel so ungeduldig wurde, die Sehne loszuschnellen. Ich sehe. Ja, Baum. Auch sowas, nicht? Und die Welt voll tugendhafter Männer. Ach. Yudhishthira abtreten. Nun wurde schließlich Arjuna geholt. Arjuna, leg du die Bogen an. Die Sehne. Arjuna, was siehst du? Arjuna drehte sich. Ich sehe das Auge des Vogels. Und, sagte Dronacharya, was sonst? Ich sehe nur das Auge des Vogels im Augenblick. Siehst du nicht irgendwas anderes noch? Also im Augenblick nicht. Ich bin fixiert auf mein Ziel. Du hast mir gesagt, ich soll das treffen. Und sagte Dronacharya, du bist qualifiziert. Und im nächsten Augenblick kam der Vogel runter mit einem Pfeil in diesen Punkt des Auges drin. War ein Pappvogel. So sind ja Vegetarier. Das war ein Pappvogel. So, das ist ein wichtiger Aufschwung, ein Feldaufschwung, dass wir uns immer wieder fixieren in unserem Leben, auf unser Ziel. Und nicht abweichen. Das können, obwohl wir keine Kshatriyas, keine Krieger sind, die also rumschießen mit Pfeilen und so weiter. Können wir unsere Aufmerksamkeit doch schießen. Das muss man trainieren. zum Beispiel, wenn wir jetzt, wenn wir gleich auf Wanderschaft gehen, sollten wir uns konzentrieren darauf, Krishna, Hare Krishna, herzlich willkommen. Ihr seid mit der schönen Sonne gekommen. Hier sind unsere Gastgeber aus der Nähe von Feldkirchen. Wir möchten euch herzlich begrüßen. Hockt euch daher, wie man das Schweizerdeutsch bestimmt sagt. Hockt euch ein. Was? Ja. So nie so ganz. Wir sind umgeben von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Wir sind umgeben von unseren eigenen Schwächen. Wir sind umgeben von so vielen Dingen. Wenn wir uns nicht lernen, uns immer wieder zu konzentrieren auf unser spirituelles Ziel, werden wir diesen wunderschönen Vorgang, der eben erklärt wurde, nicht einhalten können. Wenn ein Devoti sich es lernt, sich zu fixieren auf Krishna, mag er selbst in der materiellen Welt sein, aber Krishna wird ihn erhalten mit den Dingen, die er braucht auf seinem spirituellen Weg. Und er wird ihn wird die Dinge, die er hat, beschützen vor der Vergänglichkeit, sodass er Erkenntnisse und Einsichten behält, um einfach weiterzumachen. Gut, das möchte ich zu diesem Text sagen. Morgen ist der letzte Text in dieser Reihe. Ich werde jetzt sehen, ob ihr einige Fragen habt. Sonst werde ich zu meinem Frageeimer übergehen. Ich schüttel ihn schon mal. Bräuchte man noch nicht, aber es macht Spaß, ihn zu schütteln. Regina.
Ich
sagte,
wir sollen
unser
Ziel immer wieder fixieren, wenn wir was davor nicht befolgen können.
Stimmt.
Das Ziel ist ja eigentlich, also das letztendliche Ziel ist ja eigentlich, Liebe zu Krishna zu erreichen.
Ja.
Aber das ist
ist weit weg. Ja, ich bin dir sehr dankbar für deine Frage. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du bist wie der Journalist, der sich bemüht hat, aber es war nicht gut genug, das zu verstehen, oder ich habe es nicht richtig präsentiert. Es geht mir darum, wir müssen uns auf den Vorgang konzentrieren. Nicht genauso wie, sagen wir mal, wenn du jetzt, wir gehen jetzt nach Konstanz. Wenn du dich auf Konstanz fixierst, wirst du vielleicht gar nie nach Konstanz ankommen. Du musst dich aufs Wandern konzentrieren, was dich nämlich dahin bringt, nach Konstanz zu kommen. Nicht? Oder angenommen, du willst auf Zürich. Nicht? Dann musst du dich irgendwie, musst du dich zu einem Bahnhof begeben, wo ein Zug abfährt und dann losfahren. So musst du auch, so müssen wir es einfach schaffen, diesen einfachen Vorgang immer wieder zu praktizieren. Nicht? Man muss sich an Krishna erinnern, so kann man den Knoten des falschen der Amnesie lösen. Und wie macht man das? Indem man über Krishna hört. Aber wenn man keinen Geschmack hat, über Krishna zu hören, muss man den Devotees dienen. Durch Dienst zum, sagen wir mal, zum Buch Bhagavat, wo man über Krishna hören kann, und der Person Bhagavat, kommt man auf die Stufe, wo Krishna einem hilft, indem er die niederen Erscheinungsweisen aus dem Herzen putzt. Und dann kommt man auf die Ebene der unvermischten Tugend, wo man den Überblick hat und frei von Zweifeln ist, Regina. Und dann kann man sich, dann kommt man von dort auf die Ebene der Vishuddha-Sattva, der ungetrübten Tugend, und hat dort eine Gotteserkenntnis. Und in dem Augenblick sind alle Knoten, alle Zweifel und Unsicherheiten gelöst. Das ist der Vorgang. Wirklich, prägt euch das ein. Ich werde morgen eine kleine Prüfung machen für alle, die hier sind. Also nicht, dass jetzt die Hälfte dann wegläuft und überhaupt nicht kommt zum Morgenvorlesung. Ich möchte morgen einfach mal sehen, ob wir zusammen aus der Zuhörerschaft diesen Vorgang rekapitulieren können. Wenn ihr, wir haben ein paar Schulboys und Schulgirls hier, die sich immer gut was eintragen, prägen müssen, weil sie wissen, uns bleiben sie sitzen. Die haben es vielleicht leichter, sich das zu merken. Wenn ihr euch das nicht so, bis jetzt noch nicht habt merken können, lest dann bitte in eurer privaten Lesezeit vom 1. Kanto Kapitel 2, Text 15 bis 22. Bis 21 nur. Morgen wird es abgefragt werden. Nein, also keine Angst, ich hier. Es wird nicht schlimm, es wird. Hallo Devi.
Ich habe noch auf eine nicht spezifische Frage. Heißt das, dass man in gewissen Situationen muss man sich auf das Ziel fixieren und in gewissen Situationen auf das Mittel fixieren? Wie wann?
Im Grunde genommen, weil du jetzt so analytisch sprachst, denke ich, muss man beides haben. Wenn du das Mittel hast und du verlierst das Ziel vor Augen, das ist auch nicht gut. Angenommen, du gehst, aber du weißt nicht wohin, das ist auch schlecht. Also man muss den Vorgang einhalten. Aber man muss auch wissen, dass es um Krishna geht. Es gibt manchmal solche Situationen, wo das geprüft wird. Wo wir den Vorgang des Krishna-Bewusstseins ausüben. Und dann kommt etwas Ungewöhnliches tritt ein. Und dann müssen wir manchmal anders entscheiden, indem wir wissen, jetzt es geht um Krishna. Ich kann jetzt keine solche Situation konzipieren. Ja, sagen wir mal so. Normalerweise geht man abends früh ins Bett. Warum? Weil man morgens dann aufsteht, um zu chanten und so weiter. Aber es kann sein, was machst du, wenn am Abend gerade ein Nektar Möglichkeit ist, spirituellen Fortschritt zu machen? Wenn du dich dann ins Bett legst und alles geht an dir vorbei, dann war das nicht richtig. Deswegen musst du wissen, Mensch, es geht um Krishna, es geht nicht hier um Regeln. Wenn man nur eine Regel einhält, aber nicht und Vorschriften, die man sonst, die einem helfen, zum Ziel zu kommen, aber das Ziel vergisst, dann ist man, das ist nicht so gut. Was können verschiedene Tätigkeiten im Karma-Yoga sein? Willst du Karma-Yoga machen? Sind zum Beispiel die vorgeschriebenen Fichen des Vanashrams, die man ausübt, und in den Dienst einer fortschrittlichen Gesellschaft stellt, zum Beispiel das Ausgraben von Brunnen, damit Menschen, die vorbeikommen, sagen wir mal so, es gibt einen Unterschied zwischen Karma. Karma meine ich jetzt dem Karma Kanda Teil der Vedas. Da werden fruchtbringende Tätigkeiten empfohlen, die man ausübt, um ein gutes Ergebnis in seinem Leben zu bekommen, zum Beispiel wohltätig zu sein und so weiter. Kommt unser Pujari? So, diese Tätigkeiten, einfach gute Tätigkeiten, die einem ein gutes Ergebnis in diesem und im nächsten Leben gewähren, sind einfach karmische Tätigkeiten. Was du da machst, ist, du machst etwas, was dir gefällt, zum Beispiel Gartenanbau. Sagen wir mal, du bist ein Gärtner. Am Bodensee soll das besonders gut gehen. Nicht? Und wegen dem Klima. Du machst etwas, was dir gefällt und gibst dann die Früchte zu Krishna. Das ist Karma-Yoga. Das ist fast wie Bhakti-Yoga. Dann gibt es ein Naishkarma-Yoga. Das ist, wo du nicht mehr interessiert bist an den Tätigkeiten, die dir liegen, sondern nur noch die Tätigkeiten ausführst, die eben Krishna zufriedenstellen.
ihr merkt, bei dieser Aufteilung von den drei Arten, dass man einfach Tätigkeiten im Karma-Kanda-Teil der Veden ausübt, dann, dass man Tätigkeiten ausübt, wo man das Ergebnis zu Krishna gibt, und dann schließlich, dass man Tätigkeiten ausübt, nicht nur die, die einem liegen, sondern dass man alles tut für Krishna. Da ist eine Steigerung oder ein Weg zu finden, der mehr und mehr weggeht vom eigenen Ego. Ahamameti. Und immer dichter kommt zu Krishnas, zu Krishna und Krishnas Freude. Geld? Ja, das Geld, ja, ja. Weil die meisten sind so auf der Ebene zu tun, was sie gerne mögen. Vielleicht macht jemand gerne arbeiten. Räder an Autos schrauben, dann eine Radkappe draufsetzen. Manche haben eine eigentümliche Faszination. Wir finden eine eigentümliche Faszination für sowas. Wow, dann eine Radkappe drauf. Vielleicht macht er das gerne. Und denkt er sich, ich muss jetzt spirituelles Leben praktizieren, also muss ich das irgendwie für Krishna machen. Ich repariere die Autos der Devotees vielleicht umsonst und gebe das Geld, was ich verdiene, zu Krishna. Nicht, das ist denn Karma-Yoga, was so ein bisschen mit Bhakti gesprengert ist. Ich habe so viele Fragen, dass wir gar nicht zu den anderen kommen, aber das bringt doch so Spaß, doch so die anderen Fragen aus dem Eimer. Jetzt kommt eine Frage aus dem Eimer. Wie ist das spirituelle Reich? Ja, das wird das spirituelle Reich, das Königreich Gottes, sieht äußerlich aus wie ein vielblättriger Lotus. Das heißt, es gibt, genau wie beim vielblättrigen Lotus, verschiedene Sektionen. Das Innere des Lotus, die Blütenblätter, die da rum sind, der Blütenkelch und so weiter. So sieht auch das spirituelle Königreich Gottes. Das Zentrum ist Goloka Vrindavan, wo Krishna residiert, Radha und Krishna. Darum sind die Orte, wo die Gopis sind. Darunter sind bestimmte, darum sind heilige Orte. Ein ganz interessant beschriebener Bereich. Wenn dich das total interessiert, musst du einfach nach Dole kommen zu der Vorlesungsreihe über die Brahma Sanhita. Dieses spirituelle Reich wird beschrieben in den Schriften als aus sich selbst leuchtend. Nicht? Es leuchtet aus sich selber heraus. Es ist dort keine Elektrizität vonnöten, auch kein Sonne und kein Mond und keine Sterne. Es leuchtet aus sich selber heraus. Und die Eigenschaft des Bodens ist besteht aus einer Substanz, die man als Ewigkeit betrachtet. Könnt ihr euch vorstellen, ein Boden aus Ewigkeit. Nun komm doch auf den Boden, komm auf die Ewigkeit. Und das sind Steine zu finden, Edelsteine, die man als Chintamani-Steine beschreibt, die einem jeden Wunsch erfüllen können. Das wird schon ein bisschen intensiv. Das spirituelle Königreich besteht aus Bewusstsein. So kann man es dann auch einfach verstehen. Muss bzw. kann ein Devotee bereits vor der Einweihung der festen Überzeugung sein, dass Sri Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, oder reicht das Vertrauen, dass der spirituelle Meister einen nach und nach zu dieser Überzeugung führt, aus, um eingeweiht zu werden? Ja, das reicht aus. Was soll man tun, wenn man merkt, dass man mehr und mehr der Illusion Maya zugeneigt ist? Man sieht die Gefahr und und man was dagegen tun, doch man und man müsste was dagegen tun, doch man hat das Gefühl, das Ruder nicht in der Hand zu haben. Und mehr unbedingt. Oh, jetzt komme ich immer mehr in Maya. Man muss wissen, was es ist, was einen in Maya bringt. Wenn du merkst, dass du dich immer unwohler fühlst, immer mehr von der spirituellen Ebene abgedrängt wirst, dann musst du wissen, was drängt dich denn? Die Dinge, die einen in Maya bringen, sind meistens nicht so sichtbar. Es ist nicht nur immer das... manchmal sind es aber auch äußerlich wahrnehmende Dinge, zum Beispiel, dass man immer Fernsehen schaut und man kommt dann immer mehr auf die materielle Ebene. Oder was kann einen Maya bringen? Bestimmte Dinge. Was? Radio zum Beispiel. Ne? Dass man immer mehr Radio hört. Man muss das denn einfach abstellen. Vielleicht ist deine Lebenssituation so unausgegoren und so sehr eine Ursache von Leid, weil du da so viel Gemeinschaft mit Materialisten hast, dass du da mal was nachschauen musst. Also wenn du merkst, dass du in Maya kommst, dann lass dich nicht einfach ausräuben von den Räubern Mayas, sondern bau ihnen ein einbruchsicheres Tor. Das war bei unseren Bauern einmal so. Ich weiß das noch genau. Wir hatten einen Bauern, wo wir die Milch bekamen in unserer Kindheit. Und jeden Tag fehlten ein Huhn bei dem. Und das war, was soll ich denn machen, sagte der Bauer. Ich dachte, man muss herausfinden, warum fehlen die Hühner. Und dann hatte er sich eines Nachts hingesetzt und hatte gemerkt, da kam ein Fuchs rein, der sich da auskannte. Und dann musste er einfach, weil er nicht mehr mit ansehen wollte, wie seine Hühner eins nach dem anderen abgemurkst wurden, ein gutes Tor bauen für das. So musst du aussehen, wenn du siehst, dass immer mehr dein Krishna-Bewusstsein fehlt, dass da ein Räuber ist, Maya dich ausräumt, musst du mal studieren, warum, was passiert. Ich habe herausgefunden in meinem Leben, was für mich nicht gut ist. Ich muss zum Beispiel sehen, dass ich nicht nur mit Materialisten Gemeinschaft pflege. Ich habe gemerkt, so zum Beispiel nach Preaching-Touren von zwei Wochen, wo ich nur mit Leuten zusammen bin und kaum noch lesen kann, kaum noch chanten kann, weil nur einer nach dem anderen ist, dass das für mich schlecht ist. Das mache ich jetzt, dass ich beim Predigen manchmal einen Tag Pause mache und lese und studiere und chante. Das Tor muss wieder zugemacht werden. Bestimmte Sachen muss man einfach sehen, wenn man das immer weitermacht. Ich habe zum Beispiel jetzt vor längerer, ich habe so ein bestimmtes physisches Übel und habe mich irgendwann mal gefragt, warum muss ich immer so leiden? Hat das vielleicht etwas zu tun, dass ich etwas Falsches esse? Da bin ich auf die Idee gekommen, es ist mein Lieblingsgetränk, was mich auf diese Sache bringt, dass ich nämlich abgestellt habe, wurde es auch abgestellt. Man muss wissen, warum leidet man? Ohne das geht's nicht. Jetzt muss man abstellen. Hare Krishna. Oh, sorry. Ja, manchmal sind solche Sachen. Das ist die gleiche Handschrift. Der spirituelle Meister ist am meisten zufriedengestellt, wenn seine Schüler einfach glücklich und zufrieden in ihrem spirituellen Leben sind. Frage: Ist ein schlechtes Gewissen förderlich für den hingebungsvollen Dienst, weil es einen vorantreibt, oder hinderlich, weil es einen unzufrieden und rastlos macht? Im Krishna-Bewusstsein lernt man eine Sache. Das ist eine delikate Frage. Versteht ihr die Frage? Das schlechte Gewissen, wenn man etwas falsch gemacht hat oder wenn man im Maya ist und einfach denkt, oh no, das förderlich oder hinderlich? Es ist so, dass Reue, wenn man sinnvolle oder schlechte Tätigkeiten ausgeübt hat, ein ganz wichtiges Merkmal für einen Menschen ist, der in der Erscheinungsweise der Tugend ist. Wenn dann nicht diese Instanz in einem ist, die einem sagt, du hast etwas falsch gemacht, mach es besser, kann man niemals die niederen Erscheinungsweisen Unwissenheit und Leidenschaft aufgeben, weil man immer wieder das Gleiche tun wird. Wie unter Zwang. So diese Reue, die man empfindet, wenn man etwas falsch gemacht hat, ist wichtig für jemanden, der diesen Fall, der sich korrigieren will. Zur gleichen Zeit jedoch, das ist jetzt so wieder eine Gymnastikübung, es gibt mehrere Gymnastikübungen, die man üben muss, zu Deutsch gesagt, wie Feldaufschwung, das muss man üben, bevor man es hinkriegt. Beim ersten Mal hat es bestimmt bei dir auch nicht geklappt, oder? Da muss man das einen gewissen Dreh rauskriegen. So muss man auch, was ich euch jetzt sage, üben. Du kannst nicht wirklich einen Fortschritt machen auf der anderen Seite, wenn du nicht bereust, aber wenn du immer nur denkst, oh, ich Mistkerl oder ich Mistkerlin, muss ja heute alles immer in zweifach sagen, ich Mistkerlin, wenn es das gibt, oder ich Mistluder, sagt man vielleicht, ja, und sich da einen Kopf macht bis zum es geht nicht mehr, dann ist man, denkt man nur über materielle Dinge nach, nämlich über Mist, den man gerade gemacht hat. Also man muss das irgendwie hinkriegen, Fehler zu erkennen und zu berichtigen, ohne sich jetzt den ganzen Tag mit den Fehlern aufzuhalten. Pater Kirschner, super Fragen. Wir haben jetzt 4 weitere durchgemacht. Ihr habt noch die Chance, es anzufüllen, aber es sind so viele Nektarfragen, ich spüre das schon. Seid ein so gutes Publikum. Verdient man gar nicht so ein gutes Publikum. Hier müssen wir enden. Gut, wir haben jetzt 10:10. Wir werden. Hat Krishna gegessen? Hier. Hat Krishna es denn akzeptiert, Karuna Mayi? Wir müssen das, komm doch gleich hierher, das können wir im Privaten erklären. Ich möchte hiermit die Vorlesung beenden. Alles Gute für den heutigen Tag. Wir kommen ja jetzt schon fast jetzt an, nicht? Nur noch ein paar Tage. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai. Go play Manandi, Ari Ari Go!